Herzlich willkommen zum Bildung der Zukunft. Widerstand ist widerstandszwecklos, frage ich direkt. Bildung der Zukunft Podcast mit der lieben Jennifer und mit mir. Und heute ist eine ganz besondere Folge, aus verschiedensten Gründen, möchte ich sagen. Und mehr dazu im Laufe dieser Folge.
Ja, auch von mir. Hallo. Hallo Dirk, hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin ja der Zahlen-Nerd, Bankkauffrau, Mathe-Lehrerin.
Du kannst
Also,
nicht loslassen, ne?
ich kann nicht loslassen. Also, einer der Gründe, warum heute eine besondere Folge ist, ist, weil wir heute die 50. Folge aufnehmen. Ich finde allein das, warum ich eigentlich keine Rakete oder irgendwie sowas jetzt hier dabei warte, mal kann man sich selber eigentlich auch Reaktionen schicken? Ich schicke mir
Weiß ich
selber
gar
jetzt
nicht.
mal hier so
Ja,
Reaktionen
wow,
rein.
mega.
Mega. Und eine Rakete auch, weil 50 Folgen, also das ist ja schon. Und dann natürlich auch noch bei Party Luftballons.
Warte mal, ich versuche das jetzt auch mal hier,
Und
verdammt.
jetzt zum Schluss für dich. Es war so
Oh.
eine Freude mit dir.
Oh.
Ja.
So, warte, warte, warte. Oh, ne. Doch, guck, ich kann es auch. Ja, sehr schön. Ja, ach oh Gott.
Voll. Also ja,
Hat
50.
ein bisschen
Folge. Haben wir jetzt mal
gedauert.
eins der Highlights dieser Folge schon mal geoutet. Ne?
Genau.
50 Folgen dran zu bleiben, ist auch eine Nummer. Und wir haben am
Definitiv.
12.12., auch nochmal eine Zahl, haben wir ja angefangen, da haben wir unsere erste Folge veröffentlicht. Jetzt sind wir quasi ein Jahr später. Der 12.12. ist gerade schon vorbei. Aber wir haben uns auf jeden Fall mal für ein Jahr committed und für 50 Folgen. Das ist ja nicht ohne. Also es ist ja nicht nur, wir haben mal 4 Folgen gemacht oder so, sondern 50 Dinger, also wo wir schon auch viel geteilt haben, viel gesprochen haben. Und selber viel Gedanken gemacht haben zu vielen Themen und auch zu gewissen Erkenntnissen hoffentlich beigetragen haben. Bei dem einen oder anderen Hörer, auf jeden Fall bei uns selber, glaube ich, hat es auch immer dazu beigetragen, dass wir unseren eigenen Erkenntnisstand auch nochmal hinterfragt, aktualisiert und uns ausgetauscht haben. Für mich war es auf jeden Fall immer eine Freude.
Ja, definitiv. Also, es war ein, also ich meine, klingt ja wirklich jetzt hier wieder große Abgesang schon. Ne?
Nein, wir antworten jetzt gleich auf einen Kommentar.
Einen wirklich ausführlichen Kommentar und deswegen,
Kommen wir zum Rest später, würde
genau,
ich
kommen wir zum Rest
sagen.
später. Magst du den Kommentar einfach mal reinbringen?
Ja, ich würde ihn auch vielleicht mal lesen. Das ist ein bisschen lang, aber es hilft vielleicht doch, wenn du es mal kurz vorlesen, oder?
Ja, sehr gerne.
Häppchenweise. Wir beantworten es häppchenweise, weil es sind mehrere Themen.
Ja.
Ne? Also, wir haben einen Kommentar bekommen. Es geht um die letzte oder vorletzte Folge, die
Vorletzte Folge, ja.
ADHS-Diagnose. Genau, darum geht's. Und hi, ich sehe den ADHS-Diagnosetrend auch kritisch, wir aber aus der umgekehrten Seite. Ihr fragt, warum man dem armen Kind ein Label verpassen muss, nur weil es nicht 100% der Norm entspricht. Ihr betont also, dass man dem Kind mit dem Label nichts Gutes tut und es sozusagen dazu nötigt, jetzt nach der Diagnose Ritalin zu nehmen, um gesellschaftsfähig zu werden. Ich denke, die Kinder und vor allem die Eltern profitieren von diesem Label. Es ist eine super Ausrede, wenn Dinge nicht klappen. Außerdem ist man was Besonderes. Ich sehe nicht die böse Gesellschaft, die von außen auf arme, nicht 100% normale Kinder das Label ADHS presst. Ich sehe die Person selbst und die Eltern, die sich gerne mit diesem Label schmücken. Vielleicht bis dahin erstmal. Können wir da vielleicht noch mal drauf eingehen. Dir,
Magst
was sagst
du
du
oder soll ich
dazu?
erst? Ja, okay. Also ich würde sagen, es ist, ich benutze mal das Wörtchen nie, nie so, dass es immer nur eins ist, dass es immer nur aus einer Richtung kommt. Und es gibt sicherlich auch Eltern oder Menschen in unserer Gesellschaft, die froh sind, wenn sie so ein Label haben und so ein Label benutzen können und das als Ausrede dann auch irgendwie oder wie so ein Schutzschild vor sich hertragen oder aus welchen Gründen auch immer. Den Punkt, den wir, glaube ich, machen wollten, ist der Punkt, dass wir dazu neigen, weil wir in diesem durchkapitalisierten System sind, wo wir Menschen erziehen wollen, also junge Menschen erziehen wollen, statt in Beziehung zu treten und dementsprechend glauben, dass sie in diesem Bildungssystem auf eine bestimmte Art und Weise zu funktionieren hätten. Und das machen wir durch das Diagnostizieren, das Behandeln, durch das Geben von Medikamenten etc. pp. Möglich. Wenn jemand krank ist und chemische, medikamentöse Hilfe benötigt, weil das natürlich auch eine Errungenschaft der Menschheit ist, wenn ich Schmerzen habe, nehme ich eine Tablette und dann sind die Schmerzen irgendwie weg, als Beispiel, dann ist das eine super Sache und dann würde ich auch nicht sagen, oh, das ist irgendwie doof oder ich möchte zurück in die Steinzeit oder sonst irgendwas. Aber wenn das sozusagen, wenn ein System nur noch aufrecht zu erhalten ist, oder wenn sozusagen eine statistisch nicht, also übergroße Menge sozusagen auf einmal eine Diagnose hat, damit man irgendwie das Ganze noch funktioniert. Abgesehen von den Punkten, die wir hatten, dass unheimlich viele Profiteure sind in diesem Spiel, dann finde ich, darf man da so ein paar Fragezeichen hintersetzen. Und ich glaube, das war ja so der Punkt, den ich versucht habe oder den wir versucht haben, irgendwie zu machen, dass dieses Label ADHS für viele zur Beruhigung beiträgt und das sicherlich ein systemisches Problem ist.
Genau. Das war jetzt mal vorrangig unser Gesichtspunkt. Aber natürlich kann ich das vollkommen nachvollziehen, was die Hörerin oder Zuschauerin als Kommentar hinterlassen hat, dass natürlich auch das Kind oder die Eltern davon profitieren. Also diese Geschichten kenne ich auch aus dem Schulleben, dass viele Eltern immer irgendwelche Diagnosen wollten, weil sie dann auch da natürlich mit begründen konnten, warum das Kind eventuell dies und das und jenes eben nicht konnte. Und das dann auch wieder natürlich Einfluss hatte auf die Notengebung und so weiter. Und dass das für die Eltern schon auch eine Entlastung war und ihnen natürlich auch geholfen hat, dann zu sagen, hey, ja, aber sie wissen ja, mein Kind, brauchen wir jetzt gar keine, ja, keine Handlungsoptionen uns überlegen oder so, sondern wir wissen ja, woran es liegt. Und das ist auch ein bisschen dann als Ausrede oder wie auch immer verwendet werden konnte. Nur so, diesen Kontext, den gibt es auch und auch, dass die Kinder selber vielleicht dann auch bei gewissen Verhaltensweisen, die sie an den Tag gelegt haben, damit argumentieren konnten, naja, aber ich habe ja ADHS und deswegen ist das alles okay, was ich mache. Also natürlich gibt es solche Situationen auch und ich weiß es ja auch gerade auch aus dieser Lehrerperspektive, dass das eben ja auch teilweise die Lehrer so ein bisschen auch dann davon abhält, bestimmte Maßregelungen oder sowas zu ergreifen. Weil die Eltern dann sagen werden, ja, okay, aber mein Kind hat ja ADS, kann ja gar nichts dafür. Oder kann sich ja auch gar nicht verbessern oder kann ja gar keine Entwicklung machen in Richtung, es wird jetzt auch im Unterricht ruhiger, es passt sich mehr an, es hält sich an die Unterrichtsregeln oder was auch immer. Und dass das so ein bisschen, glaube ich, diese Perspektive ist, die deinem Kommentar gemeint war. Ne? Und dazu sollte es natürlich ja auch nicht dienen, was ja auch dann wieder uns entspricht, wenn wir sagen, wir wollen das Label nicht. Also aus welchen Gründen wir das Label dann nicht wollen, ist ja auch wieder multifunktional einsetzbar. Ob wir sagen, wir wollen das nicht, damit das Kind nicht so ein Negativ-Label bekommt, oder wir wollen das nicht, damit das Kind sich nicht hinter dem Label versteckt und die Eltern das nicht als Ausrede verwenden. Das ist für uns ja jetzt auch beides
Also,
okay.
ich würde sagen, also wir Label, unser Geist, unser Ego mag Labels, weil das hilft uns zu kategorisieren. Ne, ich klebe einen Sticker drauf, da ist jemand doof, da ist jemand nett, da finde ich jemanden toll, da ist jemand, wie auch immer, egal welche, diese ganzen Labels, die wir haben. Aber die Frage ist, ist es sinnvoll? Und vielleicht, wenn wir dann zum nächsten Punkt, gehen, der auch im Kommentar aufgetaucht ist, dann wird es vielleicht noch mal klarer, zumindest welchen Ansatz ich verfolge. Ich lese den nächsten Absatz mal kurz vor. Also anderes Thema, schreibt die Kommentargeberin, wieso findet ihr, müssen sich Lehrer und Kinder auf Augenhöhe begegnen? Im Regelfall ist ein Lehrer aufgrund seines Alters und seiner Kompetenzen um einiges weiser als die Kinder. Im Grunde ist das sogar notwendige Bedingung, damit er überhaupt lehren kann. Wenn er es nicht besser weiß, wieso ist er überhaupt Lehrer? Und hier ist es so, dass ich sagen würde, ja, also ich habe eine Haltung in diesem Leben sozusagen. Und aus dieser argumentiere ich heraus. Und natürlich kann man klassisch finden, dass es ein hierarchisches Gefälle gibt zwischen Lehrern und Schülern. Ich halte das aber nicht für, also es ist nicht die Art und Weise, wie ich Beziehungen pflegen will. Wir dürfen immer unterscheiden, wie verhalte ich mich einem Mensch gegenüber? Und gibt es in der übergeordneten Distanz jemanden, der entscheiden muss, der Verantwortung übernehmen muss? Und natürlich gibt es die. Also der Lehrer soll bitte darauf achten, dass auch in der Zeit, wo Schülerinnen und Schüler in der Schule sind, dass den Kindern nichts passiert, als Beispiel. Aber das heißt doch nicht, dass ich nicht mit ihnen in Beziehung treten kann, die auf Augenhöhe stattfindet. Und dass ich nicht trotzdem als Lehrkraft, pädagogische Fachkraft, klare Regeln habe. Aber zu unterscheiden zwischen klaren Regeln und Verantwortung übernehmen und einer Begegnung auf Augenhöhe, das ist nichts, was sich ausschließt, sondern im Gegenteil. Und es wird sogar auch viel besser funktionieren, würde ich sagen. Aber das ist meine Haltung gegenüber, wie möchte ich mit Menschen, egal welchen Alters, in Kontakt treten. So, wenn ich Freunde besuche mit ihren Kleinkindern und ich begrüße die Freunde und ich begrüße dann die Kleinkinder, dann beuge ich mich nicht nur herab, sondern ich gehe in die Knie. Ich versuche auch da schon auf Augenhöhe zu kommen. Wird in letzter Konsequenz natürlich auch viel über das Kopf des Kindes hinaus entschieden? Ja, selbstverständlich. Aber das ist doch nicht der Punkt, sondern wie begegne ich sozusagen meinen Mitmenschen? Und egal, ob ich jetzt im hierarchischen Kontext bin, zwischen Arbeitnehmer, Arbeitgeber, zwischen Lehrkraft und Schüler oder zwischen Arzt und Patient. Das wäre so hier mein Punkt. Und vielleicht noch zu dem Lehren. Es gibt im Buddhismus einen schönen weisen Spruch, man weiß nie genau, wer ist Meister und wer ist Schüler. Und ich würde sagen, sich die Offenheit zu bewahren, dass ich aus jeder Begegnung etwas le lernen kann, ist fürs Leben ein unglaublicher Schatz. Und natürlich hoffe ich, dass der Mediziner weiß, was er tut, wenn er mich behandelt, und dass der Lehrer eine Kompetenz hat in der Erziehung, im Umgang mit den Kindern. Aber wie sich das äußert, das ist doch der Punkt, über den wir hier sprechen. Wie äußert sich das denn? Ist es top-down? Ist es gewaltvoll oder ist es eben auf Augenhöhe? Und das ist genau der gleiche Punkt, der noch danach kommt, irgendwie so zum Thema Bedürfnisse. Ich greife jetzt ein bisschen vor und dann bist du sofort dran. So dieses, müssen Bedürfnisse immer erfüllt werden? Nee, habe ich aber auch, glaube ich, oder würde ich behaupten, habe ich, glaube ich, nie gesagt. Bedürfnisse dürfen gesehen werden. Gesehen heißt aber nicht erfüllt. Wir dürfen lernen, unsere eigenen Bedürfnisse zu sehen und zu unterscheiden zwischen Bedürfnissen und Befindlichkeiten. Oftmals habe ich nur eine Befindlichkeit. Das finde ich irgendwie doof. Deswegen will ich das nicht. Deswegen soll das weg. Das ist eine Befindlichkeit. Oder ich habe ein Bedürfnis. Muss ich dem Bedürfnis immer nachgeben? Muss daraus eine Handlung erfolgen? Auf gar keinen Fall. Wenn ich das Bedürfnis nach Zuneigung durch meinen Partner habe, und mein Partner hat aber jetzt gerade keine Lust und hat ein anderes Bedürfnis, das heißt doch nicht, dass mein Bedürfnis erfüllt wird. Aber Bedürfnisse erstmal zu erkennen und dann wieder die Frage, wie gehen wir miteinander um? Und das ist doch die große Frage, die wir hier in unserem Bildungspodcast aufgeworfen haben. Wie wollen wir Bildung gestalten? Und deswegen, ja, das vielleicht noch zu dem Thema.
Ja, aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück auch wieder zur Augenhöhe, weil du hast jetzt schon noch ein Thema aufgemacht. Das Thema mit der Augenhöhe. Ich denke schon, dass der Lehrer natürlich eine Lehrbefähigung hat und etwas unterrichten kann, dass er in einem gewissen Maß einen Wissensvorsprung hat. So, also fachlich gesehen würde ich dem recht geben, der Lehrer, um lehren zu können, muss er ein auf jeden Fall Wissensvorsprung haben, sodass er etwas vermitteln kann. Im Coaching sagen wir immer, es reicht, wenn man dem Coachee, also der sich coachen lassen will, ein paar Schritte voraus ist, dann habe ich dem Coachee schon etwas mitzugeben, weil ich einfach auf meinem Weg schon ein paar Schritte gemacht habe, auf dem er vielleicht gerade Anfänger ist und ich bin vielleicht im Mittelfeld. Da muss ich noch nicht mal Profi sein. Es würde rein theoretisch reichen, wenn ich Mittelfeld bin und derjenige ist Anfänger. So, dass man einfach nur sieht, wir sind auf einem Weg und wir sind da auf unterschiedlichen Stufen, wenn wir jetzt mal von der Treppe ausgehen. Und ich bin vielleicht schon ein paar Treppenstufen weiter und kann demjenigen etwas mitgeben. Und genauso ist es beim Lehrer auch. Natürlich muss der Lehrer einen Wissensvorsprung haben und dementsprechend ist er dann dort nicht auf Augenhöhe, sondern er weiß schon vielleicht über gewisse Themen etwas mehr. Und er weiß vielleicht trotzdem nicht alles. Und er weiß vielleicht auch gewisse Dinge nicht, die die Schüler wissen. Also ich hatte oft die Situation, dass auch Schüler mir noch etwas beibringen konnten. Na, das ist vielleicht jetzt in Mathe schwieriger, weil da ändern sich die Dinge nicht, aber jetzt in Geografie, in Pädagogik, da hatten auch die Schüler mal Impulse, worüber ich noch nicht nachgedacht hatte oder worüber ich vielleicht nicht so ein hohes Wissen hatte und die Schüler waren da gerade irgendwie sehr belesen oder hatten sich sonst wo anders irgendwie Wissen angeeignet. Und dann ist es natürlich schon so, dass man dort auch sagen kann, hey, wir lernen ja auch gemeinsam. Also ich habe auch im Unterrichten immer wieder noch was Neues gelernt. Vielleicht nicht unbedingt diese fachliche Kompetenz, die ich vielleicht durch mein Studium schon hatte, aber einfach auch in diesem Miteinander, im Austausch, auch im Dialog, vielleicht auch in kontroversen Diskussionen über gewisse Themen, konnte ich ja auch mein Wissen immer wieder anpassen und konnte neue Informationen hinzunehmen oder einfach auch nur Perspektivwechsel, wo vielleicht ein Schüler eine andere Perspektive mit reingebracht hat, über die ich vorher noch nicht nachgedacht hatte. Und dann war es ja auch für mich möglich, in diesem Kontext etwas zu lernen. Und wenn ich mir diese Bereitschaft einfach erhalte und sage, ich bin jetzt nicht der Lehrer, ich weiß das schon alles, was du mir jetzt erzählst, ist mir eigentlich nicht egal, sondern ich sage, okay, ja, lass mal hören, kann ja sein, dass auch für mich was Neues drin ist, dann ermögliche ich eine Begegnung auf Augenhöhe, indem ich mich dem öffne, dass auch ich dort etwas lernen oder mitnehmen kann. Und ich glaube, das war jetzt auf jeden Fall mal so von meiner Perspektive aus der Wunsch, ne, dass das die Augenhöhe ist, die wir da erreichen wollen. Natürlich haben wir auch in gewissen Dingen einen Wissensvorsprung und auch einen Könnensvorsprung, ob das jetzt das Leiten von Gruppen ist, ne, ob das der pädagogische Umgang mit Schwierigkeiten ist und so weiter. Natürlich hat der Lehrer dort einen Wissensvorsprung, was ihm befähigt, auch als Lehrer aufzutreten. Und er darf trotzdem in diese Perspektive gehen, ich kann auch hier etwas lernen. Sei es über mich selber, also ich habe sehr viel über mich selber gelernt. Ja, und ich bin auch, als ich reingegangen bin in den Beruf, mit dieser Perspektive reingegangen. Ich weiß es, ich bin die Autorität, ich sorge jetzt hier für Ruhe, ich sorge dafür, dass das Wissen, was ich hier mitgeben will, vermittelt wird und so weiter. Und ich musste dann schon in meiner Laufzeit einfach auch diese Perspektive für mich anpassen, dass es so vielleicht nicht gut ist. Für beide Seiten nicht gut ist. Und es gibt so einen schönen Spruch, jetzt weiß ich gerade nicht, von wem der ist. Und der sagt, wenn ich spreche, dann wiederhole ich im Grunde genommen nur das, was ich weiß. Wenn ich zuhöre, kann ich etwas Neues erfahren. Und
Das
auch
war
dies.
der Dalai Lama, meine ich. Oder, also, aber irgendwer aus dieser buddhistischen Richtung, weil das kenne ich auch und ja.
Ja, das kann ganz gut sein. Naja, jedenfalls diese Fähigkeit, sich zu bewahren, auch zuzuhören und auch den Schülern zuzuhören, ja, das ist schon auch was Schönes. So, und das kann eben nur auf Augenhöhe passieren und nicht, wenn ich jetzt so nur von der Perspektive ausgehe, ich habe jetzt hier nur was zu sagen und ich bin der spricht, der was vermitteln möchte, sondern ich bin auch bereit zuzuhören.
Sehr schön. Danke
Das zur
für
Augenhöhe.
das auch. Genau, ich habe jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Magst du den letzten Part noch reingeben?
Ja, ich stimme nicht zu, dass von Kindern alle Bedürfnisse erfüllt werden sollen. Das verweichlicht sie nur und sorgt für eine schädliche Anspruchshaltung im Leben. Ich finde, Kinder sollten vor Traumata, in Klammern zum Beispiel durch Mobbing, gut geschützt werden. Und ihnen sollten viele Dinge gezeigt werden, sodass sie Interessen und Profil entwickeln können. Aber was dann mit dem Kind am Ende passiert, kann nicht alles Verantwortung der Lehrkraft sein. Am Ende verlangt auch einfach unsere Wirtschaft gewisse Qualitäten und wir können uns als Gesellschaft nicht einfach kulturartig darauf einschwören, dass jede Eigenschaft wertvoll ist, wenn sie in Realität wertlos oder vielleicht gar schädlich ist. Wow, es ist super viel drin.
Ja.
Das war auch mein Kommentar auf den Kommentar, wo ich gedacht habe, wow, okay, das ist aber jeder Satz ist viel. Also vielleicht fangen wir kurz erstmal mit den Bedürfnissen an, wo du ja schon drauf eingegangen bist. Genau, es können nicht immer alle Bedürfnisse erfüllt werden. Ich finde eigentlich, du hast es schon so auch erklärt, wie ich es argumentieren würde. Aber wahrnehmen können wir das Bedürfnis. Also wenn jemand halt total wütend ist im Unterricht und ausrastet, dann weiß ich, da ist ein Bedürfnis nicht erfüllt. Und das einfach wahrzunehmen und zu sagen, hey, ich weiß, dir geht es jetzt hier gerade nicht gut, aber wie kriegen wir es hin, dass du jetzt wieder im Unterricht teilnehmen kannst? Oder willst du einfach mal 5 Minuten rausgehen, dich draußen ausschreien und dann wieder reinkommen? Also es zu ignorieren klappt ja auch an vielen Stellen nicht, ne? Und da bin ich ganz bei Rogers, der hat immer gesagt, Störungen haben Vorrang. Also sich dem, was da eben störend ist, was meistens bedeutet, da ist ein Bedürfnis nicht erfüllt, sich trotzdem auch zuzuwenden. Es hilft nichts, immer nur stumpf seinen Lehrplan zu verfolgen oder seine Unterrichtsziele durchzurattern und zu sagen, das interessiert mich jetzt nicht, da muss man sein Bedürfnis jetzt zurückstellen. Wenn es jetzt ist, also ich sage mal so, es gibt Lehrer, die lassen Schüler nicht aufs Klo gehen. Also, das ist jetzt irgendwie für mich ein No-Go, können immer aufs Klo gehen. Ja, oder Essen ist halt auch schwierig. Ne? Also vielleicht ist einer unterzuckert und muss eben jetzt gerade mal irgendwie einen Riegel essen oder so was. Ja, oder einen Apfel essen. Dann ist das eben so. Ne? Also auch da muss man halt gucken, ja, dass da nicht jede Stunde jeder mit seinen Chipstüten rumknistert, wie im Kino oder so. Das ist wohl selbstverständlich. Aber eben zu gucken, warum ist denn das Bedürfnis gerade so stark? Kann er jetzt nicht die halbe Stunde noch warten bis zur Pause? Einfach dann zu schauen, da menschlich zu bleiben, ne? Und zu sagen, ja, okay, gut, unter diesen Bedingungen ist es jetzt was anderes. Und eben ja, Bedürfnisse, Befindlichkeiten auch nochmal zu unterscheiden, finde ich auch wichtig. Und ja, gewisse Dinge, man nennt das dann auch Triebaufschub, würde Freud das sagen. Also ich habe das immer so schön erklärt im Unterricht mit dem Wunsch nach Sex. Natürlich können jetzt nicht alle Schüler, weil wir haben ja auch Teenies und erwachsene Schüler teilweise. Und wenn die dann jetzt sagen, oh, jetzt hätte ich aber lieber Sex, als jetzt hier, ne, Unterricht zu haben. Ja gut, natürlich muss man dann Triebaufschub leisten und das Bedürfnis wird nach hinten angestellt, weil im Unterricht passt es eben gerade nicht. So, und das zu lernen ist natürlich auch eine wichtige Fähigkeit und hängt auch mit einer gewissen Frustrationstoleranz zusammen, dass ich weiß eben, okay, das Bedürfnis wird jetzt eben nicht befriedigt, okay, ich muss da jetzt durch. Ja, stimme ich dem Kommentar und auf jeden Fall zu, dass nicht immer alle Bedürfnisse befriedigt werden.
Ja, ich glaube, ich habe da ja schon was zu gesagt, deswegen
Ja, jetzt
finde ich
überlege ich
gut.
gerade, was der nächste Punkt wäre.
Also,
Verweichlicht sie nur? Ja, weiß ich nicht, ob das nur verweichlicht, aber ja, es stimmt.
ach
Man sollte
so, da würde ich, glaube ich,
Triebaufschub
gar nicht,
und
würde ich, glaube ich, gar nicht
Frustrationstoleranz
drauf
entwickeln
kommen.
und das würde dann dazu auch beitragen, dass man.
Genau. Also ich weiß nicht, ob das automatisch eine Verweichlichung ist. Also wir neigen ja dann dazu, immer so in ein Extrem zu gehen.
Ja.
Aber ich, wie gesagt, Extreme sind da nie gut und deswegen würde ich auch nicht jedes Bedürfnis automatisch, wie du es gerade beschrieben hast. Und von daher, glaube ich, geht es dann gar nicht um die
Ja,
Folgen, sondern der Punkt, der
vielleicht,
natürlich, ja.
vielleicht noch ganz kurz zu dem Punkt. Ist jetzt reine Vermutung, aber der Satz sagt ja, kann nicht alles Verantwortung der Lehrkraft sein, dass es vielleicht auch eine Lehrkraft ist, wo man dann auch viel Verantwortung sich oft auf die Schultern lädt und auch von den Eltern oft diese Last auch aufgeladen bekommt, dass man als Lehrkraft auf einmal für alles verantwortlich ist. Nein, natürlich nicht. Also das wollte ich jedenfalls auch nie sagen, weil ich selber ja aus dieser Rolle der Lehrkraft genau die Situation kenne, dass man plötzlich für alles verantwortlich ist. Die Eltern sind plötzlich für nichts mehr verantwortlich. Zu Hause ist das Kind immer super, da läuft alles und das ist ja nur ein Problem in der Schule. Also muss das ja an der Lehrkraft liegen. Das kenne ich natürlich zuhauf. Und ich glaube nicht, dass die Lehrkraft für alles verantwortlich ist. Also generell unterliegt jedes Lebewesen so vielen Einflussfaktoren, die dieses Leben prägen. Und das kann ein Satz sein von der Oma oder Tante oder die Eltern. Es können Lehrer sein, es können Trainer sein. Es können selbst Kinder untereinander auch teilweise so fies sein. Also ich hatte ja auch diese Mobbing-Erfahrung mit Mitschülern und das hatte nichts mit der Lehrkraft zu tun. Ne? Die konnte da nichts für und auch nichts dagegen machen. Das ist einfach auch außerhalb des Unterrichts passiert. Und dieses Bewusstsein auf jeden Fall zu stärken, die Lehrkraft kann nicht für alles verantwortlich sein, stimme ich vollkommen zu. Und gerade auch was dieses Thema Bedürfnisbefriedigung angeht, ja, da können auch die Kinder mit dem, die Kinder, die Eltern mit dem Kind auch Lösungen finden, ne, wie es das hinbekommt, dann seine Bedürfnisse eben mal hinten anzustellen und zu warten. Und sowas muss auch eingeübt werden. Ist auch ein bisschen Training und Gewohnheit und so weiter.
Ja, definitiv. Also ich würde sagen, das wäre dann der nächste Satz oder der nächste Abschnitt. Ich bin da im Gegenteil, ich bin sogar der Meinung, die Lehrkraft sollte weniger Verantwortung haben. Also die Lehrkräfte sollten weniger zu tun haben. Deswegen, aber da darf man, glaube ich, grundsätzlich mal aufpassen, verknüpft man jetzt Dinge, die nicht verknüpft, weil man irgendwie denkt, so,
Ja.
boah, nee, den Punkt mag ich jetzt nicht. Ne? Also ich finde, die Lehrkräfte haben viel zu viele Aufgaben. Ne, also ich meine, das ist ja auch der Grund, oder ich glaube, das haben wir auch in vielen Folgen ja auch gesagt, ne? Also von wegen, das ist super viel. Nur unsere Idee war ja auch immer zu zeigen, hey, was kann ich vielleicht tun, was sinnvoller ist sozusagen im
Ja.
Rahmen meiner Möglichkeiten. Und es ging nicht dazu, immer mehr zu machen, mehr zu machen, mehr zu machen. Und eine wichtige Aufgabe wird ja auch angesprochen, vor traumatischen Erlebnissen. Ist immer die Frage, ob man sich dafür schützen kann. Also wir wollen natürlich, niemand möchte traumatisiert werden. So, das passiert natürlich. Und ein sicheres Lernumfeld zu schaffen, war auch immer natürlich ein prägender Gedanke von unserem Austausch. Ja, wie kann man das denn machen? Und zum
Ja.
Beispiel dieses Thema auf Augenhöhe ist genau das, wo ich sagen würde, ja, das schafft eine eben nicht gewaltvolle Möglichkeit, in Beziehung zu treten und Lernen zu organisieren.
Ja.
Um eben kein, Tra also wie viele Erwachsene haben traumatische Erlebnisse aus der Schulzeit? So, und das kann man so, kann man es ja auch mal drehen. Und genau deswegen, ja, das sollten Lehrkräfte versuchen und das sollte ein Schulsystem versuchen, möglichst wenig Schaden anzurichten. Hundertprozentig dabei.
Ja, es war ja im Endeffekt auch einer der Gründe für meinen Schulausstieg, dass ich gesagt habe, es ist also so wie ich mit meinem nicht so gut regulierten Nervensystem, mit meinen Traumatisierungen, die ich mit reingebracht habe, konnte ich die Schüler gar nicht koregulieren und habe selber dann auch zu Traumatisierung der Schüler beigetragen. Wenn ich eine bestimmte Ruhe brauche, damit ich den Job überhaupt machen kann und die Schüler dann immer meinem Ruhebedürfnis, wo wir bei dem Thema Bedürfnis sind, meinem Ruhebedürfnis gerecht werden müssen, damit ich den Job machen kann, dann habe ich auch zahlreiche Schüler traumatisiert, weil die sich mir anpassen mussten. Und dieses Bewusstsein dann auch zu haben und zu sagen, ja, vielleicht ist das, was ich da mache, nicht so gut. Vielleicht sollte ich den Job lieber nicht mehr ausüben, ne, weil ich da vielleicht nicht so viel Gutes reinbringen kann, wie ich es gerne würde. Und ja, das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis. Ne? Also natürlich werden Schüler durch Lehrer traumatisiert und das ist in meiner Laufbahn auch passiert. Dessen bin ich mir vollkommen bewusst. Alles andere wäre gelogen oder würde ich die Augen verschließen. Ja, genau, nein, ich weiß nicht. Also natürlich war ich es auch. Und das aber auch zu erkennen und sich das bewusst zu machen, das tut weh. Es ist nicht einfach, es ist nicht schön, aber sich dann eben auch hinzustellen und zu sagen, okay, und deswegen gehe ich. Es ist besser, wenn ich gehe, weil ich möchte das nicht mehr weitergeben. Und in diesem System, und dann kommen wir jetzt darauf, nämlich über diese wirtschaftlichen Qualifikationen, weil ich eben für mich die Entscheidung getroffen habe, dass das nicht das vorrangige Ziel sein sollte von Schule, dass es nur um wirtschaftliche Qualifikationen geht. Ja, wir brauchen die und die Gesellschaft funktioniert auch nur dadurch. Oder vielleicht auch nicht nur dadurch, aber auf jeden Fall in den letzten Jahren sehr gut dadurch. Und dann entsteht natürlich der Glaube, es muss auch so sein. Und das jetzt erstmal zu hinterfragen und zu sagen, ist es wirklich so? Und kann es vielleicht auch anders sein? Und kann es vielleicht auch weniger über diese Qualifikation und auch, was da einhergeht, ja auch diese Trennung und das Einordnen, mir fällt das Fachwort gerade nicht ein, aber vielleicht auch ohne diesen ganzen. zu sagen, wir treffen uns, wir begegnen uns, wir lernen gemeinsam, wir begegnen uns auf Augenhöhe und wir gucken. Aber eben ja, vielleicht ist es dann nicht nur dieser 100% Leistungsgedanke, der sehr stark ja an den wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft geknüpft ist, sondern vielleicht geht es dann da eben mehr um Mitmenschlichkeit, um gemeinsam, um Verbundenheit. Aber das sind gerade eben nicht die vorrangigen Werte in der Schule. Und das sind Dinge, die ich jetzt für mich nicht mehr vertreten möchte. Ich möchte, dass es in der Schule um Mitmenschlichkeit, um Verbundenheit, um gemeinsam etwas erreichen, gemeinsam Projekte realisieren. Wir betreiben unseren Schulkiosk selber, wir kochen selber in der Mensa und so weiter. Um sowas geht, wo man wirklich gemeinsam etwas erreicht und auch ein Ergebnis nachher hat und nicht nur kognitiv Wissen vermittelt. Und wir sind, glaube ich, da noch nicht so weit gesellschaftlich zu sagen, ja, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber real, also ich glaube, wertlos, ja, weiß ich nicht. Kann das sein, dass es Dinge gibt, die wertlos sind überhaupt? Also ich finde, alles ist wertvoll. Auch eine Störung ist wertvoll, ne? Auch Zeit verschwenden ist ja irgendwie wertvoll. Auch wenn ich sage, ich stehe jetzt 30 Minuten an der Post in der Schlange, dann kann ich sagen, jetzt habe ich die Zeit verschwendet. Habe ich sie wirklich verschwendet oder war das vielleicht gerade eine wichtige Pause?
Ich würde sagen, das ist natürlich ein Blick, der kapitalistischen Logik total widerspricht. Und wir haben uns halt gesellschaftlich auf etwas geeinigt, was irgendwie nichts mit menschlicher Beziehung zu tun hat, sondern mit Werten. Werten erschöpfen und natürlich Gewinne zu maximieren und dieses ganze Thema. Und wenn ich natürlich innerhalb dieser Logik denke, dann gibt es sowas, was wertvoller ist und was nicht wertvoller ist. Wenn ich diesen Gedanken weiterdenke, dann komme ich aber in ganz dunkle Zeiten, die wir auch mal hatten. Und das möchte ich null diesem Kommentar unterstellen. Null, 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 gar nicht. Gar nicht. Also so null, wirklich nicht, ne? Nur, wir haben diese Phase hinter uns, wo wir gesagt haben, das ist wertvolles oder würdiges Leben und so weiter und so fort. Wie gesagt, ist hier null gemeint. Ich möchte das nur, wenn wir das weiterdenken, wenn wir was das dann auch bedeuten kann. Also ich meine, wir haben ja jetzt schon, dass wir sagen, wir haben Menschen mit Behinderung, die arbeiten in Behindertenwerkstätten für 400 Euro im Monat oder 450 oder 500 und stellen wirtschaftlich relevante Teile her für unsere Automobilindustrie und so weiter und so fort.
Ja, leisten einen wertvollen
Die
Beitrag.
leisten einen wertvollen, was dazu führt, dass Gewinne maximiert werden können. So, und also ich habe jetzt bewusst Menschen genommen, die vielleicht jetzt nicht immer hundertprozentig Teilhabe haben an unserer Gesellschaft. Aus verschiedensten Gründen, weil wir noch eine sehr behindertenunfreundliche Gesellschaft sind, weil wir eben bewerten, weil wir noch Vorurteile im Kopf haben, etc. pp. Und da kann ich sagen, ist das eine Gesellschaft, in der ich leben möchte? Nein. Ist das gesellschaftliche Realität? Ja, zumindest erlebe ich sie als Realität teilweise, weil unsere Wirtschaft das möglich macht, weil es so funktioniert und weil es natürlich benutzt werden kann. Ich würde aber trotzdem sagen, all das gehört natürlich auf den Tisch, wenn es darum geht, welche Zukunft wollen wir für unsere Gesellschaft haben. Und wenn ich immer nur alles unter dem Deckmantel diskutiere, oder das ist ja der oberflächliche Mantel, bringt das Arbeitsplätze, steigert das die Wirtschaftsleistung auf so einer super oberflächlichen Art und Weise. Und ich weiß, dass die Politik natürlich irgendwie gewählt werden will und das natürlich so machen und nicht da tiefer gehen können. Aber was ist wirkliche Produktivität? Ja, im Unternehmen weiß man, dass die Kaffeepause das produktivste mit ist, was ich haben kann. So, und wenn wir uns immer einbilden, das und das ist jetzt so wertvoll. Und wir verkennen die Pause, wir verkennen die Begegnung beim Bäcker, all das wirkt doch nie, also wohnt doch multikausal, wirkt das doch alles. Und deswegen dürfen wir vorsichtig sein, wenn wir sagen, das ist wertvoll und das ist nicht wertvoll und so funktioniert unsere Gesellschaft und so nicht. Diese ganzen Dinge wie ehrenamtliche Tätigkeiten, all das, was nicht in Wirtschaftsleistung zu messen ist, was aber den sozialen Kitt ja oft ausmacht, also dieser berühmte soziale Kitt, und das geht doch irgendwie verloren. Und da darf man sich fragen, warum geht das denn verloren? Ja, weil es eventuell nicht diesem Wert beibemessen wird, den es aber eigentlich hat. So. Und das würde ich so noch als ausführliche, aber doch noch kurze Antwort irgendwie so mit reingeben wollen. Ja, die Wirtschaft stellt Forderungen. Die Frage ist, müssen wir diese wirklich erfüllen? Oder dürfen wir auch hier sagen, wir gehen da andere Wege innerhalb des Systems, sowas wie Gemeinwohlökonomie, als Stichwort hier mal reingegeben, ne? Einfach, wo man Wirtschaften innerhalb dieses globalen kapitalistischen Systems trotzdem anders denkt, indem man
Ja.
andere Werte in die Unternehmenskultur einzieht. Und das ist ja das, wo ich sagen würde, lass uns doch auch andere Werte in unser Bildungssystem einziehen.
Genau. Also das ist ja auch das, womit wir losgegangen sind, dass wir gesagt haben, wir wollen kritisch darauf schauen. Und das bedeutet ja, dass man Dinge hinterfragt. Das bedeutet, dass man Dinge aussortiert und neue Dinge integriert. Ohne dem ist eine kritische Auseinandersetzung ja kaum möglich, weil wenn ich dann sage, ja, wir lassen aber alles so. Also wir haben zwar kritisch erkannt, dass das ist nicht gut, aber in der Raw war es doch nicht. Ja, dann können wir uns den ganzen Diskurs ja eigentlich auch sparen. Ne? Und natürlich können wir zwar jetzt auch nichts ändern am Schulsystem, also alleine vermutlich, aber wir können trotzdem ja dazu ermutigen, dass eine Transformation und eine Veränderung sinnvoll ist. Und darum ging es ja eigentlich hier auch. Und dass man eben dann auch sagt, hey, ja, ist es denn wirklich wertlos? Vielleicht eben nicht. Vielleicht ist es nämlich doch wertvoll. Und vielleicht ist auch eine Störung und ein Wutausbruch in der Klasse gar nicht so wertlos, weil es vielleicht wertvoll ist, dass eben diese Aggression rauskommt, dass man eben seine Wut auch rauslässt, dass man dann darüber spricht, was ist denn los, bevor derjenige, also ich jetzt mal ganz Worst-Case-mäßig, halt irgendwie dann irgendwann Amok läuft. Also das wollen wir ja auch nicht, ne? Und dementsprechend muss man dann schon überlegen, ja, kann man das einfach so sagen? Das ist wertlos, das ist wertvoll. Ich finde es schwierig. Ich möchte es nicht festlegen wollen, sondern ich möchte eben auf dieser Stufe bleiben. Alles das, was da ist, ist auch wertvoll und darf gesehen werden und möchte gehört werden. Und dementsprechend, ja, genau diesen Raum, glaube ich, brauchen wir, wo wir uns wieder begegnen können und wo alles willkommen ist. Also das ist
Was?
mein Anspruch auf jeden Fall im Coaching, sage ich immer zu meinen Klienten, willkommen mit allen. Und das ist genau das, nämlich genau diese Sachen, die man vorrangig von der Gesellschaft eben weghaben möchte, die man wegdrücken möchte, die wir verdrängen und unterdrücken sollen, die eben nach vorne zu holen und zu sagen, hey, ja, ich bin mega wütend, ich bin traurig, ich bin dies, ich bin das, was auch immer, hat auch seine Berechtigung.
Genau, und was ja auch immer nicht heißen muss, dass mir es gefallen muss oder dass ich sage, oder dass damit irgendwas passieren muss. Aber also, das ist ja das, was wir ganz, ganz viel haben, dass wir immer denken, wir müssen irgendwas tun, erstmal damit, weil nur weil jemand etwas sagt oder etwas macht. So, und das ist einfach nicht der Fall, sondern da ist etwas, aber damit muss nichts passieren. Und das ist etwas, was wir so wenig kennen, dass wir immer irgendwie, wir müssen immer irgendwas handeln, wir müssen immer was tun
Ja.
und da ist jetzt irgendwas. Und ja, wenn jemand ein Bedürfnis hat, dann muss das jetzt befriedigt werden, etc. pp. Aber merke, ich würde mich jetzt ganz viel wiederholen. Ich finde es super. Ich mag, fand es wirklich auch gerade im Umfang her einen sehr, sehr schönen Kommentar.
Ja,
Und
war viel drin,
ja, und ich.
Wertvolles, viel Wertvolles
Ja,
drin.
ich meine, wir haben, und jetzt können wir den Bogen spannen zum eher so inhaltlich zweiten Teil dieser Folge, wo wir eben darüber vorab schon mal so ein bisschen gesprochen haben, dass es einfach ein permanenter Veränderungsprozess ist und das natürlich über diesen Fluss der Informationen, die wir automatisch ja natürlich, indem wir nicht in einem Vakuum leben und uns einschließen, immer wieder neue Informationen und andere Blickwinkel und so reinkriegen, dass natürlich auch wir uns da auch weiterentwickeln und dass bei uns sich natürlich, wenn man nicht total ignorant und verbohrt ist, hoffentlich auch die Meinung manchmal ändert. So, ne? Und denn Veränderung ist nun mal ein Naturgesetz, also ich weiß nicht, ob man es als Gesetz bezeichnen kann, aber Veränderung ist gewiss. So,
Gerade in der Natur ist sie auf
ich wollte
jeden Fall
sagen,
ein Gesetz.
ja, und wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich es bei mir auch. Also, und nicht nur, dass man es, also nicht nur den Teil, den man sehen kann. Also so dieses, und ja, und deswegen ist auch, ja, haben wir halt überlegt, dass unsere 50. Jubiläumsfolge, Moment, ich schmeiße noch ein bisschen Konfetti hier, dass unsere 50. Jubiläumsfolge auch die letzte sein wird. Und
Bam, jetzt ist es raus.
ich hab's rausgehauen. Weil oder wir gesprochen haben, auch schon gemerkt haben, dass wir beide ja irgendwo aus so diesem Bildungsbereich kommen und auch viel mit Jugendlichen arbeiten oder gearbeitet haben, aber dass sich auch einiges verschoben hat, dass sich da auch einiges weiterentwickelt hat und dass vielleicht zu sagen ist, oder jetzt bleibe jetzt mal bei mir, ne, dass ich einfach sagen kann, okay, ich finde, es ist ein immens, ein unglaublich wichtiges Thema und ich glaube, gerade so diese alternativen Perspektiven, die wir versucht haben, immer wieder reinzubringen, sind so unglaublich wichtig, damit sich etwas zum Besseren, besser ist natürlich wieder so ein völlig interpretöses Wort, aber zum Besseren entwickeln kann, aber dass es gefühlt nicht mehr so meine Baustelle ist. Also, dass es einfach Zeit ist, auch da weiterzugehen und ja, mich anderen Themen irgendwie zuzuwenden. Und eins meiner größten Leidenschaft- und Herzthemen ist natürlich so dieses das Thema innerer und äußerer Frieden. Ja, und ich meine, ich glaube, diese Grundhaltung ist jetzt auch gerade noch irgendwie noch mal klar geworden in Kommentierung des Kommentars, zu sagen, hey, dieses auf Augenhöhe mit mir selber in Frieden zu sein, weil wenn ich mit mir selber im Frieden bin, dann kann ich, dann strahle ich das natürlich irgendwie auch aus und dann sind auch meine Handlungen friedvoll. Und dann würden wir da draußen, glaube ich, eine schönere und bessere und gesündere und friedvollere Welt haben. Und das ist halt eher so dieses unabhängig jetzt von Bildung, einfach so mehr so meins. Und da ist es noch irgendwie klarer hingedriftet und dann, ja, habe ich einfach auch gesagt zur lieben Jennifer, du, irgendwie, also ich tausche mich total gerne aus, aber, und es ist ein wichtiges Thema, aber es ist, glaube ich, nicht mehr so sehr mein Thema.
Ich wollte gerade dieses Danke-Dings als Emoji. Ich bin jetzt gerade in so einem Emoji-Fieber. Aber ich habe
Ich würde sagen, ich
Danke
bin auch
mich.
total hyped,
Ich habe
jetzt wo ich es
Danke mich
entdeckt habe.
jetzt so. Danke, dass du dich gerne mit mir austauschst. Also ja, es war mir auch auf jeden Fall eine Freude, dass du damals auf mich zugekommen bist. Ich danke dir auch immer für die Einladung. Sehr Projektor-like ist das gewesen. Der Generator lädt den Projektor ein zu einem gemeinsamen Projekt. Und es war sehr schön. Es war jedes Mal so, dass ich gesagt habe, wow, das könnte ich die ganze Woche jeden Tag machen. Weil es einfach für mich war es keine Arbeit, sondern für mich war es einfach, wir treffen uns und plaudern über ein wichtiges Thema. Und es ist nicht so nur irgendwie Smalltalk, sondern wir tauchen eben in ein Thema tief ein. Und ich liebe solche Gespräche. Das entspricht einfach auch meinem Naturell als Projektor, dass man immer auch sich intensiv mit Themen befasst. Und dementsprechend war das einfach immer ein Geschenk, sich diesen Themen zuzuwenden, zu widmen. Und genau wie du sagst, das ist für mich ja auch in meiner Reise jetzt mit dem definitiven Schulausstieg in diesem Jahr einfach so, dass ich sage, okay, ich habe da viele Jahre gedient, und jetzt ist irgendwie auch Zeit für was Neues und meine Zielgruppe gerade im Bereich Coaching, Mentoring wird jetzt nicht unbedingt Schüler, Lehrer sein. Und dementsprechend ist vielleicht auch einfach Zeit, einen Podcast zu machen, eher zu den Themen, die jetzt wirklich meine zukünftige Arbeit betreffen und nicht meine vergangene. Also es war für mich auf jeden Fall wichtig, darüber zu sprechen. Ich denke nach wie vor, dass Bildung ein wichtiges Thema ist, auch für uns gesellschaftlich und dass wir immer ein Teil dessen ja auch sind, auch wenn wir nicht dabei sind und nicht mehr aktiv dabei sind. Also wir sind ja passiv immer auch noch Teil dessen und ich werde weiterhin meine Kommentare dazu abgeben. Diese Woche fragt mich meine Schwester, was ich von der Fröbelpädagogik halte, wo es um Kita-Plätze und so weiter geht. Und natürlich ist das dann immer noch, ich werde immer noch als die Lehrperson auch befragt zu gewissen Dingen. Und das ist auch schön, das liebe ich auch. Und das ist ja auch immer eine Wertschätzung und Anerkennung meines Seins und meiner vielen Jahre Arbeit und meines Studiums und allem. Nur es ist für mich jetzt auch nicht mehr mein Fokus, mein Hauptfokus. Und dementsprechend dann einfach zu sagen, hey, wir haben uns intensiv ausgetauscht über viele Themen. Ich glaube, da können viele Menschen, die Folgen sind ja immer noch da, sich auch immer noch mit auseinandersetzen und sicherlich auch den einen oder anderen hilfreichen Tipp bekommen. Und dafür haben wir die Arbeit einfach super gemacht. Also ich würde sagen, wir können uns selber auch einfach feiern, weil so, ne, 50 Folgen sich zu committen ist ja auch irgendwie, nein, ich wollte doch diese. Ist doch einfach auch cool. Und ja, und dann genau wie du sagst, Veränderungen. Wir sind im Veränderungsprozess. Ich bin aus der Schule ausgestiegen. Es liegen neue Entwicklungsfelder vor mir, wo ich im Bereich mentale Gesundheit einfach auch im Bereich Coaching, Mentoring mehr machen möchte. Und da einfach zu schauen, was könnte man da machen, worüber könnte man da sprechen. Da gibt es ja genauso viele Themen. Und deswegen war es mir eine große Freude mit dir. Und was mich noch sehr freuen würde, wenn du das nochmal teilst, dass du mir im Vorgespräch, haben wir ja kurz darüber gesprochen, und da hast du sowas geteilt mit diesen 5 Jahren, wenn ich in 5 Jahren,
Ach so,
kriegst du
okay,
jetzt nicht
ja.
mehr auf die Kette.
Ja, ich kann es aber. Also, als ich mich auf die Reise gemacht habe, einen anderen Blick auf mein Leben zu werfen, so nenne ich es jetzt mal. Nicht nur zu hetzen, noch schneller zu laufen, im Hamsterrad voranzukommen, sondern zu gucken, wofür mache ich das eigentlich? Also wofür renne ich irgendwie immer schneller? Wo will ich denn hin? Ne, so, wo will ich denn hin? So. Will ich so wie so als Kind, dann will ich irgendwann mal einen Porsche fahren, so als Gedanke oder so. Was ist denn überhaupt meins?
Nein.
Und dann komme ich natürlich dahin zu sagen, okay, ich kann das einfach so alles so hinnehmen, wie von irgendeiner Entität, wie Gott oder irgendwem gegeben. Ich bin halt hier hingeworfen und dann geht es um evolutionär, um Reproduktion, Erhalt sozusagen dieser menschlichen Spezies. Also einfach mich mit der Sinnfrage des eigenen Daseins zu beschäftigen. Und in diesem Zuge, auf diesem Weg, der jetzt in diesem Bewusstsein, also wirklich das als Priorität einzuordnen und nicht Priorität zu haben, ich will irgendwelche materiellen oder gesellschaftlich wertvollen, da haben wir es wieder, gesellschaftlich wertvollen Ziele zu erreichen, wie irgendwie ein Karrierestatus oder sowas, sondern zu gucken, wie kann ich dieser Form von Gesellschaft etwas zurückgeben oder meinen Beitrag leisten. Und das ist halt aktuell, da können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen, was denn unsere zukünftigen Projekte sind und wie man uns da natürlich noch weiterhin folgen kann. Aber dann war es so klar, dass ich, da bin ich auf jemanden gestoßen, der heißt halt Gunther Schmidt, eine absolute Koryphäe mit eigener, also Psychiater, mit eigener Klinik in Heidelberg und unglaublicher Expertise und sehr, sehr cooler Mensch irgendwie, sehr humorvoll. Und der dann irgendwann mal sagte so von wegen, hey, also zum einen diese Unterscheidung, ne? Also wir sind hier nicht, weil wir Dinge gemacht haben, sondern obwohl wir Dinge gemacht haben, sogar also auch in der psychischen Arbeit mit Mitmenschen. Aber so, und ich hoffe, dass ich in 5 Jahren euch etwas anderes erzähle. Also, dass ich nicht stehen bleibe mit dem und meiner Meinung oder mit den Erkenntnissen, sondern dass sich das alles weiterentwickelt. Und natürlich hätte unser Ego, unser Verstand das sehr gerne, dass alles so bleibt und dass es so in Stein gemeißelt ist. Und wenn ich jetzt einmal das entdeckt habe, dass es so und so ist. Aber so und so ist es nicht. Und ich glaube, wenn wir diesen Prozess gehen, das, was wir eigentlich Leben nennen können, dass Veränderung halt eben das Normale ist und dass es das Wichtige ist. Und diese Veränderung und die, also, oder jetzt ist wieder Zeit wieder für eine gewisse Form der Veränderung bei mir. Und das ist das, was als Erkenntnis dann halt gereift ist. Du bist stumm, warum auch immer.
Was ich gehustet
Jetzt.
habe. So, was ich sagen wollte, es ist schön, diese Veränderung auch anzuerkennen und zu sagen, ja, genau, wir sind auch in diesem Veränderungsprozess. Und das, was wir geteilt haben zu unseren Themen, war immer Die subjektive Wahrheit und die, die für uns in diesem Moment dann stimmig war, das kann sein, dass wir in einem Jahr auch eben dazu oder auch in 5 Jahren dazu eine ganz andere Meinung haben, eine andere Wahrheit, weil wir neue Erkenntnisse haben, weil wir Perspektivwechsel gehabt haben und so weiter, weil unsere eigene Transformation uns auf ein anderes Bewusstseinslevel bringt und dieses Bewusstseinslevel andere Perspektiven zu bestimmten Themen auch einfach mit sich bringt. Das ist der natürliche Lauf der Dinge, für mich jedenfalls. Und dass ich eben, als ich angefangen habe, vor 15, 16 Jahren, als Lehrerin, ich eine ganz andere Perspektive hatte und jetzt sagen muss, ich war da ja völlig auf dem Holzweg. Und gut, es ist rückwärts betrachtet, ja, kann ich das jetzt so bewerten. In dem Moment habe ich aber immer gedacht, okay, das ist jetzt 100% richtig, was ich hier mache. Und dann jetzt zu erkennen, okay, das war es jetzt vielleicht nicht und dann eben die Konsequenzen daraus auch zu ziehen und zu sagen, okay, adios, ich gehe. Vielleicht einfach gesünder und tut meiner Gesundheit und der Gesundheit meiner Schüler und so auch gut. Ist ja auch ein wichtiger Erkenntnisschritt. Und eben nicht nur eine Erkenntnis zu haben, sondern eben auch die Konsequenzen daraus zu ziehen. Weil das ist ja auch sehr, sehr häufig eine große Lücke, dass die Menschen zwar eine Erkenntnis haben und sie haben ein Wissen, aber sie setzen das nicht um. Und diese Lücke zu schließen und zu sagen, ich habe deine Erkenntnis, ich habe mein Wissen, ich weiß jetzt mehr, mein Bewusstsein ist auf einem anderen Level und ich gehe da jetzt nicht so weiter, sondern sage, hey, okay, und damit stoppe ich jetzt auch. Das ist ja der große Schritt. Und das ist dann auch die Veränderung, die wir alle brauchen, die wir auch für Schulsystem brauchen. Wir haben diese Erkenntnisse. Ich glaube, alle, ich glaube, da kann sich gar keiner vor verschließen, dass es so nicht ideal ist. Nur wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir es umgesetzt haben, das auch zu verändern. Nachhaltig und auch vollumfänglich. In Ansätzen immer, natürlich. Aber da geht noch mehr. Und ja, für uns einfach jetzt zu sagen, hey, es war gut, es hat viel Freude gemacht. Und mal gucken, was wir in 5 Jahren zu diesen Themen sagen. Das wird vielleicht was anderes sein.
Genau, absolut. Ja, und natürlich bleiben wir auch dem Internet euch da irgendwie erhalten. Ich
Mehr
man
den
sieht es,
Menschen
glaube
als im Internet, aber ja.
ich. Ja, das stimmt. Aber also, wenn ihr gesagt habt, boah, irgendwie fand ich die beiden cool oder ich fand die Jennifer cool, der Dirk hat irgendwie nicht alle Latten am Zaun, dann kann man natürlich der Jennifer weiterhin auch auf ihren Kanälen folgen. Und sollte jemand mir weiterhin folgen sollen, dann ist das natürlich auch weiterhin möglich.
Also ich
Ich
kann
würde
es euch nur
sagen,
empfehlen. Der
oh,
Dirk macht wundervolle Arbeit.
danke, danke. Ach Gott, ja. Jetzt hier, warte, warte, ich muss nochmal Emoji senden. Ne?
Ja.
Nein, es ist, ich glaube, man hat ja schon auch so einen guten Eindruck bekommen, irgendwie, wie wir so ticken und was wir so auch so machen und dass wir das, glaube ich, auch wirklich ernst meinen und gut machen, was wir euch so anbieten hier. Und deswegen, wenn da Interesse ist, dann kommt da gern auf uns zu. Und
Ja.
ja.
Also gerade jetzt bei mir auf jeden Fall, wenn man sich mit dem Thema mentale Gesundheit auseinandersetzen möchte, weil man präventiv einfach gut für sich sorgen will, weil die Zeiten werden nicht ruhiger, vermute ich. Und du hast irgendwann mal gesagt, wir sind ja in dieser Folge, hast du irgendwann mal gesagt, wir sind ja aus der Zeit der Neandertaler raus oder Gott sei Dank nicht mehr Neandertaler oder irgendwie sowas hast du gesagt. Und ich habe innerlich habe ich gesagt, schade, weil der Neandertaler ja so viele Sinneseindrücke in seinem gesamten Leben hatte, wie wir heute an einem Tag. Und das sich einfach mal aus der Zunge zergehen lassen, dann weiß man, warum man sich mit dem Thema mentale Gesundheit beschäftigen darf, weil wir alle unter einer permanenten Reizüberflutung leiden. Und natürlich auch diese Medien, die wir jetzt ja hier auch nutzen und nicht verteufeln, aber natürlich auch zu beitragen, das einfach nur zu wissen und anzuerkennen und zu gucken, wie kann ich da einen gesünderen Umgang mitfinden. Und einmal präventiv, aber natürlich auch, wenn ich betroffener bin von irgendwelchen mentalen Gesundheitsproblemen oder meine Kinder oder meine Angehörigen. Wie auch immer, da wird auf jeden Fall meine Reise hingehen. Zurück zu dir, zurück zu mir, heißt mein neues Programm, an dem ich gerade arbeite. Es wird dann im neuen Jahr hoffentlich geboren. Und da wird es wirklich darum gehen, einfach bei sich selber wieder anzukommen, was du ja auch als eines deiner Hauptziele hast, den inneren Frieden zu kultivieren, eben gut für sich selber zu sorgen und für seine mentale Gesundheit, wobei ich mittlerweile auch schon nicht mehr weiß, ob das nur noch die mentale Gesundheit ist, weil die mentale Gesundheit zu 95% auch für die gesamte Gesundheit des Körpers.
Ja, ich glaube, es ist immer nicht so leicht, weil diese ganzen Begriffe sind ja irgendwie auch besetzt. Und ich glaube, es ist so die ganzheitliche Gesundheit irgendwie, ne? Also
Ja.
ich meine, das ist ja das, was ich meiner Partnerin auch zusammen mache, deswegen auch dieses Peacework-Schild, weil sie halt Peace heißt mit Nachnamen und man das natürlich gut mit diesem Friedensaspekt und das ist halt auch so dieses, ja, es geht um mentale Gesundheit, aber das ist ja, eigentlich geht es ja viel weiter. Also es geht natürlich auch um die körperliche Gesundheit, weil dann, das ist ja ein Zusammenspiel, ne? Und
Ja.
um die soziale Gesundheit und dieses, das ist halt einfach wichtig und das ist das, was leider oftmals vergessen wird, weil wir halt so schnell im Hamsterrad laufen und nie mal eine Pause machen. Und das muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden. Puh, hoffentlich ist bald Weihnachten und dann irgendwie 3 Tage komatös Weihnachten und dann wird weitergelaufen. Und dieses eigentlich mal wirklich diese Bremse reinzuhauen. Und oft haut die halt dann das Leben rein, indem eine Krankheit folgt, indem man wirklich körperlich ausgebremst wird oder psychisch. Und so weit muss es nicht kommen. Sondern zu lernen, wie man mit dem eigenen Kopf, der einen in den Wahnsinn treiben kann, weil er permanent labert und labert und redet und tut und macht und tolle Ideen hat und nicht so tolle Ideen hat und einen auf Trab hält, wie man lernen kann, mit dem friedvoller umzugehen. Ja, wer da Interesse hat, schaut entweder bei der lieben Jennifer oder bei mir oder bei uns rein. Es gibt immer eine Möglichkeit, was zu tun, wenn man es denn möchte. Und das hast du eben so schön gesagt. Ja, das Wissen ist da, aber wie wird aus Wissen Handlung, also Umsetzung, wie kommen wir ins Tun? Weil wenn das alles so leicht wäre, dann wäre ja immer alles erledigt. Wäre alles immer erledigt.
Ja, wir sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge.
Oh.
Also, ne, zum Zwerg, weil du hast ja die Zipfelmütze da, okay, das ist die Weihnachtsmütze, aber.
Ich wollte sagen, ist
Achso,
doch kein Zwerg.
ach so, ich dachte, du wolltest jetzt als Zwerg weiterarbeiten. Weihnachtszwerg.
Der
Nein,
Weihnachtszwerg.
also ja, und dieses Zwerge und da mehr in die Größe zu kommen, Dinge umzusetzen, selber die Verantwortung zu übernehmen, sich auch dessen bewusst zu sein, dass es nicht abwälzbar ist auf die Gesellschaft, auf die Pharmaindustrie und auf was auch immer, sondern dass man selber sehr, sehr viel dafür tun kann. Also Selbstheilung wird im nächsten Jahr auf jeden Fall ein großes Thema bei mir sein. Und ja,
Cool.
wer da neugierig ist, folge mir auf meinen Kanälen.
Check das aus.
Check das aus. Es wird ein Rebranding geben, weil ich ja gerade alles umstrukturiere mal wieder. Na, zurück zu mir. Ach so, und was ich noch sagen wollte, es wird sehr, sehr viel mit Spiritualität und sehr, sehr viel mit Astrologie zu tun haben. Und weil du das eben gesagt hast, zur Ruhe kommen. Zurzeit ist der Mars rückläufig und es ist wirklich, also diese Energien, wir haben nur so 50% Energie gerade zur Verfügung. Der eine oder andere wird es schon gemerkt haben auch. Und dann einfach zu sagen, okay, ich weiß, es ist gerade nicht so die Zeit, wo ich viel Energie habe. Ich schaue einfach, dass ich auch wirklich meine Energie bei mir behalte und nicht sie verteile, verstreue, sondern zu schauen, wie man dann gut für sich sorgt, wenn man weiß, man hat gerade vielleicht nicht ganz so viel Energie zur Verfügung. Es ist Winter, auch mit den Zyklen zu gehen und zu sagen, Weihnachten, innere Einkehr, einfach mal bei sich ankommen, einfach sich Zeit auch zu gönnen, alles etwas langsamer zu machen, mehr zu schlafen. Es ist dunkel, früh dunkel heißt auch früh schlafen, weniger machen, weniger hasseln, vielleicht nur noch Couch und Tee, vielleicht ein gutes Buch lesen. Könnte ja mal eine Einladung sein. Ich werde es machen.
Absolut. Ja.
Yes, sir.
Ja. Also.
Mit diesem Werk heute gehe ich auf jeden Fall in die Ferien, also in die Ferien vom was auch immer. Von meinen Dauerferien gehe ich in die kompletten Ferien.
Jahresendferien, ja. Ja,
Genau.
und vielleicht schließen wir mit dem schönen, weil du es eben auch so schön gesagt hast, mir kam dann das Zitat von Kierkegaard, man kann das Leben nur vorwärts leben, aber rückwärts verstehen. Ne? Und wer weiß immer, wofür es gut ist. Und das Gute ist, wenn man dann diese Erkenntnis hat, also des Verstehens, nicht frustriert zu sein oder sich selber fertig zu machen. Oh, jetzt habe ich 5 Jahre so einen Blödsinn gemacht oder jetzt habe ich 3 Jahre das gemacht oder warum habe ich nicht schon? Sondern zu sagen, geil, danke für die Erkenntnis. Jetzt mache ich aber das, worauf ich in Anführungszeichen Bock habe oder was sich viel besser, wertvoller anfühlt.
Ja, das sind doch wunderbare Worte zum Abschluss und ich kann es nur noch ergänzen. Natürlich ist auch immer naheliegend, wenn so etwas passiert, dass man dann hadert und zweifelt und in diese Negativspirale kommt. Das liegt nah, es ist zum Greifen nah. Und eben vielleicht diese Dinge nicht aufzugreifen, sondern zu sagen, nein, es war für etwas gut, es hat mich an diesen Punkt gebracht, ich habe etwas dabei gelernt. Und ich hoffe, dass ihr immer etwas dabei lernt bei den Dingen, die euch in eurem Leben passieren, die ihr hier hört oder sonst wo hört, dass immer ein bisschen Lernneugier dabei ist, als lebenslanger Lerner immer wieder bereit zu sein, offen zu sein, was könnte ich da jetzt mitnehmen? Und dann kann eben jeder auch zu deinem Lehrer werden. Und das ist, würde ich sagen, die wichtigste Botschaft. Jeder kann dein Lehrer sein. Auch Kinder können unsere Lehrer sein und uns neue Dinge vermitteln oder uns wieder an die alten erinnern. Das ist ja das, was die Kinder in meinem Umfeld immer machen. Sie erinnern mich immer wieder an diese kindliche Freude, diese Einfachheit, diese Neugierde und einfach so diese Fröhlichkeit. Und das ist für mich immer das Schönste, was ich von Kindern lernen kann.
Lasst euch gut erinnern, ja.
In diesem Sinne, lasst uns froh und munter sein.
Oh, auch das.
Und ja, wenn ihr das vor Weihnachten hört, auf jeden Fall, wenn ihr Weihnachten feiert, schöne Weihnachtstage,
Absolut richtig.
besinnliche, vielleicht Ruhe, weniger Hektik, weniger Stress, alles etwas entschleunigen. Und wir entschleunigen jetzt total mit dieser Endfolge und starten eine neue Projekte im neuen Jahr.
Genau, zerstreuen weniger Energie. Wir sehen uns aber, wenn ihr wollt, auf unseren Kanälen 2025 wieder, ne? Das können wir sagen.
Das können wir sagen, genau. Das ist auch ein wunderbarer Ausblick. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr es trotzdem weiter teilt. Die Folgen werden weiterhin da sein. Und ja, es war eine Freude, Dirk.
Das war es, das war es. Vielen Dank, liebe Jennifer.
Danke dir. Bis demnächst.